Wir sind heute zu Gast bei ADASKA, dem Büro für Stadtplanung und Stadtforschung, bei Architektin Sanella Pansinger. Und ebenfalls Gesprächspartnerin heute ist Anita Emmersdorfer-Augustin. Sie ist Forscherin am Institut für molekulare Biotechnologie an der Technischen Universität Graz und Arbeitsgruppenleiterin am ACIP. Herzlich willkommen euch beiden.
Hallo Martin, danke schön für die Einladung.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir werden heute sprechen über ein bestimmtes Projekt namens Zelle per Zelle, wo es darum geht, dass man sich die kleinsten Räume einerseits in der Biotechnologie bzw. der Natur, die Zelle, ansieht, aber auch den kleinsten Raum in der Stadtforschung, die Paarzelle. Und das Projekt geht der Frage nach, wie die Stadtplanung von der Natur lernen kann, beziehungsweise umgekehrt. Ich darf die Frage gleich an dich stellen, Anita. Wie kam es zur Projektidee, beziehungsweise wie ist das Projekt entstanden?
Prinzipiell muss man sagen, dass so Vergleichsprojekte oft sehr guten Einblick liefern, wie man einen anderen Blickwinkel kriegt, Dinge zu betrachten. Und genau diese Methode haben wir uns zunutze gemacht in diesem Projekt. Und zwar, ich selbst bin Zellbiologin, ich studiere sehr genau, wie sich Zellen verhalten, wenn man sie in der Natur beobachtet, wenn wir sie im Labor anzüchten. Und wir wissen, dass Zellen sehr gut mit ihrer Umgebung interagieren müssen, sich sehr gut anpassen müssen und somit für sich ein Überleben schaffen. Und dann kam die Frage, ob nicht andere Systeme von diesem perfekt durchoptimierten System lernen können. Und da sind wir dann einerseits durch die Namensgleichheit, also Zelle per Zelle, auf diese Vergleichsmöglichkeit gekommen. Und andererseits auch dadurch, dass eben auch in der Städteplanung die kleinste Einheit die Parzelle ist. Und Parzellen sich auch abgrenzen, aber interagieren müssen. Und da war relativ schnell klar, dass es sehr viele Überlappungen gibt. Sanella, was würdest du sagen?
Ja, ich würde das ein bisschen also mit Witz das erklären, wie können. Seit oder nicht 200 Jahren können wir durch Mikroskop schauen. Mhm. Circa. Das bedeutet, seit 200 Jahren wissen wir, dass auch so etwas wie Zelle gibt, wissenschaftlich nachgewiesen. Obwohl die anderen Kulturen schon auch durch ihre medizinische Lehre oder durch die Anwendung von Gestaltung der Räume schon längst angewendet haben, also diese Energieflüsse und so weiter, diese Information, die irgendwie in diese kleinen Teilchen besteht, ohne irgendwie ganz mit Daten, Zahlen, Fakten nachweisen eben zu können. Aber jetzt haben wir Mikroskop und jetzt wissen wir, dass es sich da um eine Zelle handelt und jetzt wissen wir auch, dass aufgrund auch der aktuellen Forschung, aber und auch ich weiß es jetzt auch viel mehr, dass es eigentlich dank dieser Zusammenarbeit, dass es sich bei einer Zelle um eine perfekte organisierten System handelt, mit einer perfekten räumlichen Organisation, dass man ganz gut eigentlich mit einer perfekt organisierten Stadt vergleichen könnte, weil in beiden Fällen handelt es eigentlich um Systeme und in beiden Fällen finden wir dementsprechend Eigenschaften von diesen Systemen, wo wir auch heutige Probleme wie Energieerzeugung oder Kreislaufwirtschaft und Hitzeinsel oder Grünräume eigentlich ganz gut ansprechen könnten und dementsprechend auch vielleicht manche Lösungen anbieten könnten, wenn wir von Natur lernen sollten oder können.
Inwieweit ist da die Zelle ein Vorbild für die Stadtplanung, aber oder was kann da die Stadtplanung von der Zelle lernen, genau?
Also die Stadtplanung kann sehr viel von Zellenforschung lernen Umgekehrt glaube ich nicht so viel.
Das war aber wir können
schon. Ja, man kann schon. Also was bedeutet eine Zelle, eine partielle Optimierung? Wo führt das hin?
Wie sieht das zum Beispiel in der Zelle aus?
Ich meine, da müsste man immer definieren, was ist eine Optimierung der Zelle. Also ich würde sagen, an sich, durch die Evolution, ist die Zelle bereits komplett durchoptimiert. Es gibt viele unterschiedliche Zellen, über Milliarden unterschiedliche Zellen, die an ihre Umgebung perfekt angepasst sind. In der Biotechnologie schaut eine Optimierung wieder ganz anders aus. Wir haben unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Prozesse, die biotechnologisch durchgeführt werden sollen. Und da müssen zum Beispiel Zellen plötzlich in ganz anderen Umgebungen zurechtkommen und Produkte produzieren. Und dann geht es darum, diese Zellen so zu optimieren, dass sie das auch wirklich bewerkstelligen können, was nicht ganz trivial ist, weil ein Eingriff immer bedeutet, dass man die natürliche Evolution verändert. Das heißt, man optimiert manchmal die Zelle nur in diese neue Umgebung hin, dass sie dort besser überleben kann oder besser produzieren kann. Und ohne diesen unnatürlichen Prozess würde das gar nicht stattfinden. Das heißt, das ist für mich eigentlich in der Biotechnologie ein Optimierungsprozess. Und da kann man natürlich schon von Parzellen lernen. Wie schaut so eine Optimierung aus?
Das kann ich schon erklären. Also eine perfekte, also eine sinnvolle Optimierung einer Parzelle ist immer mit Kontext verbunden. Also ohne Kontext, also Berücksichtigung, also dort, wo sich die Umgebung zu berücksichtigen, dort wo sie sich eben diese Parzelle befindet, merkt man das in sehr kürzester Zeit, dass eigentlich diese Parzelle nicht gut funktioniert, weil es sich dann um ein abgeschlossenes System handelt und jedes System, der abgeschlossen ist, ist nicht eigentlich überlebensfähig. Wir haben auch Beispiele, wo man neue Kontext initiieren kann, zum Beispiel wie am Beispiel vom Kunsthaus in Graz, also wo wir sagen, wir setzen einen Akzent, also einen Akupunkturpunkt, und da soll jetzt ein neuer Kontext entstehen. Also diese Parzelle ist immer mit Kontext verbunden. Alleine für sich ist es nicht überlebensfähig.
Ja, und das ist in der Natur ganz gleich. Also eine Zelle für sich wird nie alleine überleben können. Mhm. Die braucht Nährstoffe von außen, die braucht Wasser, die braucht, je nachdem, manche brauchen Licht. Und deswegen kann die Zelle auch nur perfekt in der jeweiligen Umgebung überleben.
Wie kann man sich so eine Parzelle eigentlich vorstellen? Also ich glaube, viele haben einen Begriff, was eine Zelle ist und ausmacht, aber... Wie sieht das jetzt transponiert auf eine Stadt aus? Von welchen Größen sprechen wir da? Was beinhaltet eine Parzelle? Und vor allem, wie ist sie dann schlussendlich auch angebunden an die Stadt, wenn man sagt, okay, was braucht diese Parzelle, um lebensfähig zu sein und zu funktionieren? Welche Einflüsse von außen und wie bettet sie sich dann schlussendlich ein in eine Stadt?
Diese Fragen sind schon fast an das Stadtplanungsstudium. Aber die
Parzelle. Als Crashkurs.
Genau, als Crashkurs. Also Parzelle können wir mit Sicherheit auf vier verschiedene Ebenen betrachten. Wir können rechtlich, was heißt eine Parzelle für eine Stadt? Also wir haben Abgrenzungen, wir haben da die Fläche, es geht um die Dichte einer Stadt, es ist sehr verbunden mit baulichen Vorschriften. Dann wir können auch Parzelle ökonomisch betrachten, da kommen wir sehr schnell bei der Optimierung einer Parzelle und mit der Dichte. Wir können die Parzelle auch soziologisch betrachten, was bedeutet so eine Parzelle für die Stärkung der Nachbarschaften. Wir könnten auch ökologisch auch diese Parzelle betrachten, im Sinne von Klimamaßnahmen oder von Grünerhaltung. Aber wir können auch natürlich jetzt Parzelle auch gestalterisch, räumlich betrachten. Und wie gestalten wir diese Parzelle, wie gestalten wir mit dieser Parzelle die Umwelt? So, und jetzt ist es jede Ebene für sich ist so ein langes Kapitel. Aber das wären ungefähr diese vier Ebenen, wo wir eine Parzelle zuordnen können. Aber durch diese vier Ebenen können wir auch ganz gut, ich glaube, eine Zelle eben zuordnen. Mhm. Also in jedem Hinsicht auch was sozialen Aspekt betrifft, könnte man sagen, also hängt das auch mit der Lebenserwartung zum Beispiel eine Zelle. Das heißt, wie weit sind wir mit dieser Überlebensfähigkeit einer Zelle fähig, unsere Kontakte noch intakt zu halten oder inwieweit sind wir noch aktiv?
Ich finde diese, find diese beiden Zugänge so wahnsinnig interessant, weil sie stammen aus zwei unterschiedlichen Forschungsgebieten, haben aber sehr, sehr viele Verschränkungen und Überschneidungen. Und gerade bei so interdisziplinären Projekten ist halt immer auch die große Frage, wie geht man methodisch an die Sache ran? Und wir haben zwei verschiedene Begrifflichkeiten, die Zelle und die Parzelle. Aber wie denkt ihr das jetzt zusammen und was ist so das Ziel des Projektes? Wie geht ihr daran? Was sind so die einzelnen Schritte und Punkte entlang des Weges im Projekt?
Ich glaube, dass es sich um, also wir tendieren, wir wollen eine perfekte, also eine überlebensfähige Stadt, also eine resiliente Stadt also schaffen. Mit unserem Wissen, mit unserem Know-how, mit unseren Technologien. Aber letztendlich, alle unsere Bemühungen gehen in diese Richtung, dass wir doch eine Abbildung der Natur machen. Mhm. Weil, und da ist es eigentlich, das Projekt ist eine riesige Chance, das jetzt also sichtbar zu machen. Also diese Verknüpfung Zelle, Parzelle, hat in Wirklichkeit ist noch nie stattgefunden. Wir wissen, dass Natur, dass sie uns umgibt, dass wir wissen auch, dass Natur eigene Logik, die Entstehung oder die Entwicklung eben hat, aber dass wir unbewusst letztendlich auch was wir tun, machen wir Natur nach. Also, aber wir sollten uns genau anschauen, was ist das, was wir machen. Mhm. Und wenn wir von Kreislaufwirtschaft oder von Kreisläufen sprechen, dann ist es mit Sicherheit nicht richtig, dass wir die Flächen versiegeln, weil damit unterbrechen wir eben diesen Kreislauf. Mhm. Nicht nur, dass dieser Kreislauf nicht mehr stattfindet, sondern uns diese Ergebnisse, also die Auswirkungen dieser Unterbrechung, spüren wir sehr nah an unserer Haut, zum Beispiel wie Hitzeinseln oder Überschwemmungen und so weiter.
Ich glaube, dass das eines der wichtigsten Projektergebnisse bisher ist, dass es natürlich sehr stark um Nachhaltigkeit geht. Mhm. Das ist vielleicht das Schlagwort auch neben Kreislaufwirtschaft, weil Zellen immer sehr nachhaltig agieren müssen. Es geht nicht anders. Und diese Nachhaltigkeit bedeutet aber auch, genau, was du gesagt hast, Daniela, wenn man in die Zelle eingreift und diese Nachhaltigkeit unterbricht, das heißt, man eliminiert einen Stoffwechselweg, dass diese Zellen einfach nicht mehr gut existieren können. Und egal, was wir verglichen haben, dazu können wir eh noch kommen, wenn die Sanela gefragt hat, ja, wenn wir jetzt das und das machen in der Parzelle, wir unterbrechen zum Beispiel Transportwege oder wir versiegeln diese Parzelle, wie würde das Äquivalent in der Zelle aussehen, wenn wir das machen? Und die Antwort war immer in den meisten Fällen, ja, die Zelle würde sterben. Und wenn man sich das dann vor Auge führt, diese Translation zwischen den beiden Systemen, kann man das eigentlich viel rationaler angehen, dass man sich vorher schon überlegt, kann ich das machen mit einer Parzelle oder einer Zelle? Was sind die Auswirkungen kurz- und langfristig?
Wie werden dann, wenn man die Natur als Vorbild sieht, Parzellen in Zukunft aufgebaut werden? Ist das eher, dass man sagt, okay, man bringt die Natur stärker in die Stadt oder man entwickelt Parzellen eher nach einem Vorbild oder Abbild einer Zelle, dass man sagt, okay, es gibt einen Kern, es gibt bestimmte Transportwege, eine Membran und so weiter. Wie sehe das aus, wenn man dann sagt, okay, die Stadt sollte nachhaltiger werden und bestimmte Bedürfnisse auch abdecken.
Also was wir sehr oft aktuell nutzen, wir korrigieren, wir machen Korrektur mit den Grünräumen. Also wir holen uns Natur oft, um unsere Fehler, die wir in räumlicher Organisation geplant oder ausgeführt haben, zu korrigieren. Mhm. Und im Vergleich zur Zelle gibt es keine Grünräume in einer Zelle, weil die Zelle ist eigentlich so perfekt organisiert in ihre räumliche Organisation, dass sie eigentlich alles sehr gut reinlassen kann und gleichzeitig auch abtransportieren kann. Und was wir durch eine falsche Anlegung in der Städte, eine falsche Anlegung von räumlicher Organisation sehr oft produzieren, ist der Stau. Und weil wir diese räumliche Organisation nicht so angelegt haben, im Sinne von Naturabbildung, sondern im Sinne von unseren Wertigkeiten, im Sinne von unseren politischen Prioritäten, im Sinne von unseren wirtschaftlichen Prioritäten. Und da kommt es sehr oft also zu Staubereichen, die eigentlich eine resiliente, nachhaltige Entwicklung, eine Parzelle oder also eine Zelle eigentlich hindern.
Mhm. Es ist tatsächlich auch möglich, in Zellen so artifiziell einen Stau zu erzeugen. Das kommt sogar oft vor, wenn wir zum Beispiel, ich muss jetzt dran denken, wenn wir Proteine überproduzieren und die Zelle schafft das einfach nicht. Was die Zelle dann erlebt, ist eine enorme Stressantwort, weil was macht die Zelle mit dem ganzen Protein, das sie nicht braucht? Und meistens werden die Zellen dann dazu gezwungen, das möglichst schnell abzubauen, aber das ist natürlich sehr stressig und ist absolut zu vermeiden.
Es kommt auch zu Stresssituationen, Platzmangel und so weiter, und der Stadt muss ja wahnsinnig viele Bedürfnisse abdecken. Wie sieht das jetzt aus mit, wenn man zum Beispiel vor dem Hintergrund aus Bevölkerungsexplosion, natürlich auch Klimawandel und andere Herausforderungen eine Stadt betrachtet? Was müssen Städte und natürlich da auch Parzellen in Zukunft können und besser machen, als sie das heute tun?
Ich glaube, in dem Fall geht es um diese strategische Positionierung von Möglichkeitsräumen. Also so die Räume so in Fluss zu bringen, das so in Zukunft zu gestalten, dass sie wandlungsfähig sind, weil eine Zelle ist auch wandlungsfähig. Und trotzdem diese Identitätsstiftende beibehalten zu können. Und da geht es, das haben wir sehr schnell bei Kern einer Zelle, also bei DNA einer Zelle. Mhm. Aber da sprechen wir dann von Genus Loci, also vom Geist des Ortes. Und egal, was wir vorhaben, mit einer Parzelle also zu machen oder wohin wir mit dieser Entwicklung, räumlicher Entwicklung vorgehen wollen, müssen wir in Bedacht ziehen, wo befinden wir uns, in welchem Kontext wir uns befinden. Da gibt es eine Geschichte im Hintergrund zu dieser Entwicklung, so dass wir mit unseren Maßnahmen eben auch diese Identität des Ortes, also Geist des Ortes, beibehalten. Also, dass wir nicht unsere DNA verändern, sondern dass wir bleiben und zeigen das, was wir sind.
Sozusagen die Identität einer Stadt.
Identität einer Stadt. Also es geht in diesem Fall um Gestalt einer Stadt. Also ich würde sagen, das passt, englische Wort, also Begriff Gestalt passt besser zu dem als gestalterisch, weil da geht es jetzt nicht um Proportionen und Komposition, sondern es geht um diese Identitätsstiftende, und darum geht es jetzt eben besonders um diese gestalterische Nachhaltigkeit. Eine Parzelle eines Systems, eigentlich eine Zelle. Und eine Zelle ist immer gestalterisch nachhaltig.
Wobei man auch sagen muss, dass Zellen sehr voll sind.
Ja.
Das heißt, auch die Frage nach Überbevölkerung, wenn man das, ich glaube, das muss man gut anlegen und gut planen, dass man sich trotzdem auch sehr wohl fühlen kann in einer Stadt oder einer Parzelle.
Was für mich auch ganz interessant also ist in dieser Zellenforschung, ist es auch, diese Omnipotenz, also eine Zelle, wo wir sagen, okay, es gibt am Anfang eine Ursprungszelle, die eigentlich alles kann. Die beinhaltet jede Information. Und mit der Entwicklung oder mit Vermehrung oder mit der Teilung, diese Zelle entstehen dann bestimmte Wege oder bestimmte Organe, also sie gruppieren sie nach Eigenschaften und so entsteht diese polyzentrische Entwicklung in einer Stadt, wo wir viel eventuell auch mit Organen oder mit Gewebe oder was immer, also mit den bestimmten Eigenschaften, aber doch immer mit derselben Information aus Ursprung. Und dieser Ursprung geht in den Städten oft verloren. Und wir sehen auch, was jetzt zurzeit mit den Hauptplätzen eben in der Städte passiert. Also die verlieren ihre ursprüngliche Information, indem sie einfach oft zu einer Lifestyle-Zone werden. Und im Vergleich zu diesem Zeitpunkt, wo diese Hauptplätze angelegt wurden, als Treffpunkte, also auch als geistige Treffpunkte, haben sie jetzt Funktionen von Weihnachtsmärkten oder ab und zu irgendwelche Veranstaltungen und werden zunehmend auch zu Hitzeinseln.
Sie stehen meistens leer, oder?
Sie stehen meistens leer, genau.
Ein Beispiel der Kommuniplatz,
genau.
Der sehr hitzig geplagt ist.
Mhm. Wir haben da eh auch ein bisschen drüber geredet, genau, was das für die Zelle bedeuten würde. Und zwar ist es so, in Zellen gibt es immer ein zentrales Kernstück, das ist dort, wo die DNA vorliegt. Es wird meistens Nukleus genannt und dort passiert eigentlich die Hauptvorgänge in den Zellen. Dort liegt die DNA, das heißt, dort werden alle Proteine dort wird die Synthese gestartet. Und wenn man in diese DNA eingreift, dann hat das den größten Einfluss auf das zelluläre Bestehen. Und eine Zelle ohne Zellkern oder DNA wäre undenkbar. Und deswegen glauben wir eigentlich, dass man den Hauptplatz ganz anders nutzen müsste.
Genau, im Sinne von einem Kern. Also wie kann man diese Kern wieder aufwecken oder wiederbeleben?
Mhm.
Und da gibt es jetzt verschiedene Maßnahmen. Und da ist es wieder so, dass wir uns anschauen müssen, wo, in welcher Stadt sind wir, von welcher Größe der Stadt sprechen wir und was heißt es eigentlich, diese neue Aktivierung der Mitte, schaffen wir das, was bewegen wir mit dem, braucht es eine lineare, geht es da um einen linearen Prozess oder müssen wir temporär immer wieder so agieren, um dieses geistige Treffen auf Höhepunkt wiederzubringen. Also das ist jetzt das, wo auch die Forschung steht, also was die städtebauliche Forschung steht. Also was bedeutet eine Stadt ohne diese ursprüngliche Funktion von Hauptplatz? Brauchen wir Hauptplätze in unseren Zeiten der Digitalisierung, wo wir Information uns ganz auf andere Wege eigentlich zu uns holen.
Ich finde, die Themen sind teilweise sehr komplex auch. Also es geht jetzt nicht mehr nur um reine Entwicklung, sondern auch um individuelle Personen, um Wohlfühl, um Befinden.
Und jede Maßnahme muss eine interdisziplinäres Arbeiten stattfinden, weil zum Beispiel Klimamaßnahmen sollte man nie ohne sozialen Aspekt betrachten oder durchführen, weil es kann ja nicht sein, dass wir da angenommen eine Straße grün machen, das sind plötzlich jetzt die teuerste Wohnungen in einer Stadt. Das heißt, dieses Grün können sie sich nur bestimmte Schicht von Leuten leisten. Das ist nicht Sinn, so eine Klimaanpassungsmaßnahme, dass es nur für eine bestimmte Klientele vorgesehen ist. Also Klimamaßnahmen ohne sozialen Aspekten, auch ökonomischen, geht einfach nicht. Und da ist es auch so, dass man sagen kann, okay, das ist genauso wie in der Zelle. Weil man kann, eine Zelle wird nie eine Maßnahme für sich aktivieren, ohne verschiedene Aspekte nicht zu berücksichtigen, besonders vom Kontext.
Genau.
Und da können wir uns wieder von Zelle was abschauen.
Wie sieht es mit der Flexibilität aus von Zellen in solchen Systemen? Wenn man zum Beispiel betrachtet in diese Begegnungszonen oder wo befinden sich Grünzonen in einer Stadt, weil Stadt ist im Wandel. Es gibt Gentrifizierung, es gibt Umnutzungen, es gibt Verschiebungen in einer Stadt. Wie müssen Parzellen oder Städte so geplant sein, dass auch für die Zukunft für Wandel und so weiter, für Flexibilität funktionieren?
Ich glaube, es geht vor allem, dass man die Leute mit Expertise auch in bestimmten Bereichen auch reinholen soll und nicht nur durch die politischen Entscheidungen und was da jetzt passiert. Und eine gute Beispiel ist zum Beispiel die Stadt Ljubljana, wo wir sagen können, dass also, das Zentrum also von Ljubljana ist Großteil von Architekten Jože Plečnik geplant und ausgeführt worden. Dieser Teil von der Stadt Ljubljana überlebt jetzt viele Wandlungen schon, auch viele Mobilitätsformen, viele demografische Bewegungen, Klima verändert sich, es verändert sich alles, aber diese räumliche Struktur, was mit einer Expertise damals gemacht wurde, kann diese Wandlungen aufnehmen. Daher ist es wichtig, dass wir wirklich mit Expertise auf die heutige Problematik herangehen.
Das heißt, dass man quasi nachhaltig plant, aber auch langfristig plant.
Langfristig, genau.
Wir haben vorher angesprochen, die Zusammenhänge zwischen Zelle und Barzelle, also diesen Kern, diesen Nukleus, der Hauptplatz ist, auch diese Transportwege, Transportsysteme, das ist ein kommunaler Service, das ist Verkehr und so weiter. Was gibt es noch für Parallelen zwischen Zelle und Parzelle, die jetzt in einem städteplanerischen Kontext interessant sind? Auch im Hinblick auf eben Circular Economy ist schon angesprochen worden, dass man Systeme jetzt nicht nur ökonomisch, sondern wirklich stärker ökologisch sieht, auch im Sinne eines lebenswerten Raumes, der jetzt nicht nur bestimmte Parameter abdeckt und sagt, ja, okay, er muss jetzt architektonisch funktionieren, im Sinne baulicher Maßnahmen, sondern dass man eben diesen sozialen Aspekt, diesen Wohlfühlraum, diese Natürlichkeit wieder ein bisschen stärker Einzug halten kann, beziehungsweise stärker hineinbringt in diese Zellen bzw. Parzellen.
Ich glaube, da ist der Begriff Konnektivität einer der wichtigsten also Begrifflichkeiten. Es geht auch diese ökologische, ökonomische, soziale und gestalterische Aspekte miteinander zu verbinden, was räumlich betrifft, was räumlich bedeutet, nicht nur die Elemente sich anzuschauen wie bestimmte Objekte, sondern auch die Relationen zwischen diesen Objekten und also nicht nur Raum, sondern Zwischenräume. Und es geht jetzt nicht nur um Objektgestaltung, es geht eigentlich um diese Zwischenraumgestaltung. Also nicht, dass wir jetzt Resträume produzieren und dass wir uns nachher fragen, okay, was können wir da jetzt reingeben, Kindergarten, Spielplatz oder grüne Wiese, sondern das muss von vorne hinein schon dieser Zwischenraum als Möglichkeitsraum positioniert werden. Und alle diese Wandlungen oder neue Erscheinungen oder neue Bewegungen aufnehmen zu können und nach Bedarf, weil du Flexibilität, Martin, erwähnt hast, sich dehnen oder schrumpfen, langfristig oder kurzfristig also reagieren zu können. Das sehen wir oft zum Beispiel in Peripherie der Städte, wo viele Logistikzentren hintereinander sich anreihen. Und bei der Fragestellung, was würde jetzt passieren, wenn eine von diesen Logistikzentren nicht wegkommt, bleibt da jetzt ein Pick empty oder mit was reagieren wir so in solchen räumlichen Strukturen? Und da könnten wir mit Sicherheit sagen, Es sind zwei städtebauliche Elemente, mit denen man mit Sicherheit ganz gut agieren könnte, das ist Grünraum und öffentlicher Raum. Also die müssen so schon vornherein so richtig strategisch angelegt werden, dass sie alle diese Veränderungen flexibel nachgehen also können. Und das passiert eben bei der Zelle auch so, dass sie sich diese Räume, diese Zwischenräume so konfigurieren, dass diese Zellenteile noch immer in Relation immer zueinander stehen. Mhm. Weil diese Zwischenräume ermöglichen, dass sie einmal näher zueinander sind und also, oder weiter. Also, aber es hängt wahrscheinlich wieder von dieser DNA-Information zusammen.
Ja, in Zellen ist es halt auch so, dass eine extrem gute Kommunikation existiert. Also Zellen checken ganz genau, das ist wahrscheinlich das, was am besten reguliert ist, wie geht es mir, wie stehe ich zu meiner Umwelt, brauche ich jetzt dieses und jenes von dieser Organelle. Und sehr viel der zellulären Energie geht einfach darum oder darauf oder wird darauf verwendet, das abzuchecken, was ist in meiner Zelle los, welche Kompartimente sind gerade aktiviert, das wird reguliert und dann wird sofort reagiert, wenn was passiert. Beispiel, die Zelle hungert. Wir kennen das selber. Das heißt, wenn wir viel Nahrung zu uns nehmen, dann lagert der Körper das sofort in der Form von Fettreserven ein. Das machen Einzeller genauso so wie Mikroorganismen. Und wenn die Zelle dann ein bisschen eine schlechtere Zeit hat, dann werden diese Energiereserven sofort herangezogen. Das heißt, so brachliegende Kompartimente, die gibt es in Zellen nicht. Das wäre nicht besonders wirtschaftlich für eine Zelle.
Und das zum Beispiel finde ich total eine wichtige Aussage, was die, eine nachhaltige, resiliente Stadtplanung also betrifft. Eben diese Räume, diese Zwischenräume so eben, wie gesagt, anzulegen, dass sie nach Bedarf sich dehnen oder verengen können und trotzdem diese Kommunikation weiterhin ermöglichen. Und eine Stadtplanung ist es nicht, es ist nicht eine Tat, es ist ein Prozess. Mhm. Und oft denkt man sich, jetzt haben wir das gebaut und das ist es. Und wenn wir uns eine Zelle anschauen, nein, das ist es nicht. Es ist, wir müssen täglich das wieder abfragen. Passt das noch? Gibt es was Neues? Müssen wir uns nachjustieren? Und um uns nachjustieren zu können, brauchen wir eben diese Möglichkeitsräume. Und die muss man also wirklich also mit bewusst, also strategisch in eine räumliche Organisation implementieren und rechtzeitig und gut reagieren zu können.
Ist das auch angedacht im Rahmen des Projektes, dass man sagt, okay, man macht da wirklich ein Pilotprojekt, ein Stadtplanungsprojekt?
Wir haben einmal so geredet, wir könnten uns tatsächlich einmal anschauen, eine bestimmte Ortschaft oder eine Stadt, bestimmte Stadtgröße, wo zum Beispiel mit der Thematik Hauptplatz, wo wir wissen, dass aufgrund des Leerstandes in diesem Innenbereich oder wo wir wissen, dass dieser Hauptplatz nicht mehr so eine Rolle hat wie ursprünglich gedacht, einfach mit unseren Vorschlägen oder mit unseren Lösungsansätzen, also die Thematik dort anzusprechen und auch aufzuzeigen, welche Maßnahmen wären notwendig, um wieder diese Innenstädte beleben zu können oder aktivieren zu können. Und ich glaube, es handelt sich nicht einmal um irgendwelche teure Maßnahmen. Oft sind die eben die Wege, die irgendwie Stau erzeugen, die sind wieder wahrscheinlich so, also bildhaft gesagt, wieder durchzuputzen oder sind da neue Imagebilder generiert worden, die nicht mit allen Aspekten abgedeckt worden sind, sondern nur im Sinne zum Beispiel ökonomische Aspekte sind einfach in die Stadt reingeführt worden. Und das ist nur einseitig. Und das ist diese Einseitigkeit, macht wieder ein System, die von sich wieder abgeschlossen sind, das wieder nicht kommuniziert und dann kommt es zu Stau. Oder das kommt zu dem, dass sie sagen, es funktioniert nicht.
Ich glaube, interessant ist auch dann zu sehen, wenn man es schafft, den Stadtkern wieder zu beleben, wie sich das langfristig auch dann auswirkt auf die Leute, auf das Wohlbefinden. Gerade in heutigen Zeiten, wo immer mehr Leute auch einfach nur zu Hause sitzen, da Social Media einen Großteil der Sozialkontakte ausmacht, ist auch die Notwendigkeit für viele Leute, persönlich vielleicht gar nicht so mehr vorhanden, rauszugehen und sich zu treffen. Aber stimmt das wirklich? Das ist die große Frage. Wie wirkt sich das auf die Psyche dieser Personen aus? Sollte man nicht doch schauen, was zu machen? Ein Hauptplatz wäre ja ideal, Leute wieder zusammenzubringen.
Gibt es da darauf bezogen eine Botschaft, die ihr individuell aus eurer Berufsgruppe heraus gerne kommunizieren wollt?
Also bei mir geht es, denke ich mir, man kann wirklich einen Satz sagen. Die Natur hat eine Information für uns. Und die machen wir durch unsere Zusammenarbeit sichtbar, soweit, so gut wir das können. Und das ist ein langer Prozess und ich glaube, wir haben viele Fragen, die wir noch am Weg bringen werden und auch lösen werden. Und ja, eben Natur ist es nicht nur nicht unsere beste Lehrmeister, sondern sie hat auch so wirklich eine Information für uns und da sollten wir hinschauen.
Dem kann ich eigentlich gar nicht viel hinzufügen, muss ich gestehen. Für mich spielt halt auch berufsbedingt Nachhaltigkeit so ein großes Thema. Und ich denke, dass wahrscheinlich ganz viele Systeme von der Natur lernen können und auch sollten. Jetzt nicht nur der Städtebau, sondern eigentlich fast alles, woran man denkt heutzutage. Und dieses Bewusstsein muss geschaffen werden.
Ja, jetzt haben wir gut gesagt.
Ja, dann drücke ich euch die Daumen für das Weiterkommen im Projekt, für die weiteren Schritte. Mhm. Und bin mir sicher, dass wir uns nochmal unterhalten werden. Also es gibt dann bestimmt ein Update zum Projekt. Vorläufig kann ich sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Martin.
Für eure Zeit. Es war sehr, sehr interessant, sehr, sehr informativ, sehr inspirierend, auch was den Blick auf die Stadt, den neuen Blick auf die Stadt und Lebensraum bedeutet. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe der Bio-Experten.